Colada. Dieser Podcast hält mich am Leben. Asta Colada, Daniel und Hocke, niemand kann mir so wie sie ein besseres Gefühl geben. Züge machen Schu-Schu-Schu, Knarren machen Bang-Bang-Bang. Ich mach Züge, ich mach Züge, wo steht der Präsident? Ich mach Züge, das Luftgewehr hab ich von der CIA. Ich mach Züge, ich mach Züge.
Jahre Finch. So starten wir den Podcast. Es ist Folge 223 am 18.07.2024. Ich bin Hauke Horreis. Vor mir sitzt Wladimir Putin. Nein. Daniel Hüttmann sitzt vor mir. Manchmal ist das so, ne? wenn man in dieser Situation ist, dass man vor vielen Leuten spricht, dann kann man sich ja schon mal irren.
Ich habe es schon wieder ausgeblendet. Das ist genauso unangenehm wie ja die Gangway der Air Force One hochstolpert. Das sich aus dem Maul legt. Das ist genauso unangenehm.
Unangenehm und ein bisschen traurig. Oh,
das ist total
so ein bisschen
traurig.
Ist so ein bisschen traurig. Es ist so der Moment, wenn man eine Großmutter hat oder einen Großvater und die sind so über diesen Peak hinaus, also die sind so über diesen Peak der geistigen Fähigkeiten hinaus und sie verwechseln einen dann immer. Oder erkennen einen gar nicht mehr. Verwechseln einen mit dem Bruder oder verwechseln einen mit dem Vater und man hat dann dieses Moment, oh Mann, ich heiße, und dann denkst du halt einfach, ach scheiße, nein, sagst es am besten nicht, gibst ihnen halt ein gutes Gefühl, ja, weil es eigentlich ja endlich... Irgendwann muss es ja vorbei sein mit 86.
Aber das ist ja okay, aber wenn er das macht und er dann halt einfach so eine Vorabrede hält und ihn lobt und keine Ahnung und ihn damit Putin ankündigt. Ich meine, Alter, sorry, egal wie alt du bist, da muss doch einer vor ihm stehen mit einem Riesenschild mit dem richtigen Namen drauf.
Zelensky!
Sag nicht Putin!
Tja,
ja, unangenehm.
Tja, mächtigster Mann der Welt. Und du wolltest eine Frage stellen.
Ja, wer hat die EM gewonnen?
Donald Trump.
Nee, wer hat die EM gewonnen?
Donald Trump, im Elfmeterschießen.
Okay.
Ja.
Soll ich raten, wer gewonnen hat?
Ja, rate mir.
Spanien.
Ja.
Okay, wie hoch?
2-1.
Oh, das war dann nochmal
ein... Ja, es war wieder so ein Stolperspiel. Ja. Die Engländer haben wieder alles dafür gegeben, dass es...
Nicht gut zu spielen.
dass das Spiel relativ unattraktiv wirkte. Ja. Auch das denn der Spanier.
Ja.
Also ja, da waren... Was soll man sagen? Also ein spannendes Finale sieht anders aus. Und dann muss man auch wirklich sagen, was halt am Anfang gesagt worden ist, das Spiel zwischen Deutschland und Spanien war eigentlich das vorgezogene
Finale.
EM-Finale. Ja. Von der Spannung und vom Spiel und von den Chancen. Und das da gestern war eigentlich irgendwie traurig. Also die Spanier sind mit 1-0 in Führung gegangen, verdient. Und irgendwie haben es dann die Engländer irgendwie doch geschafft, halt mit einer guten Aktion da noch einen Ball reinzustolpern. Aber so in der 86. Minute haben sich die Spanier ein Herz genommen, haben gesagt, nee, das gönnen wir den Engländern jetzt nicht und haben das 2-1 gemacht. Alle waren mega froh.
Gut.
Eine kleine 16-jährige Jamal durfte ein bisschen länger aufbleiben. Der Wunderstürmer von Barcelona und hat so ein bisschen gefeiert. Der ist erst 16. Nee, der ist 17 geworden.
Ernsthaft, ist wirklich so jung.
Der ist so süß. Krass. Sitzt er da mit seiner kleinen Zahnspange im Mund und freut sich.
Der spielt für Spanien, oder?
Der spielt für Spanien,
okay.
Ja. Also ein Barcelona-Eigengewächs. Das war ja das Ding, dass sie den Spaniern überhaupt nichts zugetraut haben, weil diese Verbindung aus diesen alten, in die Jahre gekommenen Spielern und dann diesen ganz, ganz jungen, du hast dann irgendwie Williams und Jamal gehabt, 21-Jähriger und ein 17-Jähriger, die halt dafür gesorgt haben, auf den Flügeln, dass halt total viel, ja, du guckst mich schon wieder an, ich weiß, halt mit dem Fußball.
Du merkst, dass ich an dir vorbeigucke, ne? Der alte Mann erzählt mir was für Fußball.
Na, wie soll man sagen? Pfosten, Pfosten drin.
Genau, Pfosten drin. Ab und zu, apropos Pfosten drin, Donald Trump hat man ans Ohr geschnippt.
Ja.
Ja.
das, ne, also kaum ist die EM vorbei, gibt's halt auch wieder einen schönen politischen Diskurs und man hat das Gefühl, scheiße, jetzt hat er die Wahl gewonnen.
Aber ich frag mich jetzt mal ganz ehrlich, wie, also versteh mich jetzt nicht falsch, wie oder ihr, wie sehr daneben schießen kann man denn? Also weißt du, was ich meine? Wie kann man denn, also ich meine, diese Wunde, die der hatte, das sah aus, als hätte man ihm mit einem spitzen Fingernagel ans Ohr geschnippt. So sah seine Wunde aus. Also das war ja die Wunde. Am Ohr war ja seine Wunde, verdammte Kacke. Und das Ohr war nicht mal ab. Es war ja nur angestreift. Also hat irgendjemand hinten diesen Schuss abbekommen? Haben wir das nicht gesehen, dass irgendjemand da hinten gestorben ist oder so? Also wie kann man denn so dermaßen daneben schießen? Und vor allen Dingen daneben schießen, also schießen und innerhalb von 2 Sekunden haben diese Scharfschützen gegenüber auf dem Dach den Typen ja ausgeschaltet. Die haben ja nur einmal ihr Gewehr justiert und bäm, in den Kopf geschossen. Und dann war der Typ ja tot.
Ja, ich kann's dir nicht sagen.
Ich finde es völlig absurd.
Es fielen 3 Schüsse.
Ja, genau. Einer er und 2 die anderen.
Genau.
Ja. Also.
Und trotzdem ist ein Mensch im Publikum tot und es gibt 2 Verletzte. Also
Ein Mensch im Publikum war tot.
Also ja.
Okay.
So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Aber auf der anderen Seite, hey Leute, es ist halt einfach so, hier ist wieder gefährliches Halbwissen. Es sah so auch so ein bisschen aus, als wenn Donald Trump halt gehört hätte, dass irgendwo ein Silvesterknaller gezündet worden ist.
Genau.
Dann auf den Boden gefallen ist, sich ganz schnell aus dem Flugzeug so eine Ketchup-Tüte
ans Ohr gebabbelt hat.
Aufgemacht hat und sie ans Ohr gemacht hat und dann wieder nach oben kommt so, nichts passiert!
Ja, ja,
fickt
ja.
euch! Fickt euch! Fight, 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 fight. Und das ist halt natürlich das Bild, dass dieses krasse Bild, was jetzt durch die Medien geht.
Dieses Bild, entschuldige bitte mal. Also, da kann man doch, komm, gehen wir doch mal jetzt hier in die Verschwörung rein. Also, das kann man doch keiner erzählen.
Achtung, hier kommt eine Verschwörung. Wir wollen es nur sagen, dass es nicht unsere Meinung ist,
genau,
sondern
es
das
ist
halt
nicht,
einfach,
es ist einfach
wir,
nur.
Wir können halt einfach, so als kleine Lichter in der Politik des Hamburger Kultursommers Informationen aus unseren Köpfen abgeben und sagen, das ist nicht unsere Meinung, aber es könnte sein. Dieses Bild, welches du meinst, dieses Bild?
Mit was gerade durch die Welt ging. Drei Secret Service Agenten und Donald Trump mit der Faust nach oben. So.
Genau.
Alleine, wie gut dieses Bild gemacht ist, das ist auch einfach gar nicht gestellt. Es sieht einfach komplett gestellt aus. Es sieht einfach so aus, als hätte man das 15 Minuten später irgendwo aufgenommen und die irgendwie reinretuschiert oder so. Also das ist ja völliger Wahnsinn einfach, so wie dieses Bild einfach aussieht. Mehr gestellt kann ein Bild einfach nicht aussehen. Wirklich nicht. Das ist ganz komisch. Und auch wenn man sich dieses Video anguckt, wie er angeschossen wird und wie die Leute hinter ihm, also sitzt der Leute hinter ihm, wie Leute hinter ihm reagieren. Da ist so ein Pärchen, was hinter ihm sitzt, was halt völlig regungslos da steht und sitzt und sich denkt so, oh, was war denn das? Alle gehen irgendwie in Deckung. Gehe ich auch mal, aber wir wissen ja eigentlich wirklich, wie es passiert ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen geschockt aussehen. Oh, das ist alles ganz, 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 das war ein Inside-Job, hör auf. Das war ein reiner Inside-Job. So, da hat sich doch irgendjemand von den Republikanern oben hingesetzt und hat ihn so ein bisschen ans Ohr gestreift. Und Trump hat noch gesagt so, versuch bitte wirklich nur mein Ohr zu treffen. Es wäre voll geil, wenn du nicht meinen Kopf triffst. Nur mein Ohr bitte, das wäre total nett. Ach, das ist doch seltsam. Ich bin echt kein Verschwörungsfreund, so, aber das ist doch alles echt wirklich ein bisschen strange. So. Und dass der Schütze wirklich auch noch Republikaner ist. So, entschuldige bitte mal. Also warum bist du, what the fuck?
Also das fand ich halt sowieso komisch, dass halt immer noch danach noch gesagt worden ist, der Schütze war bei den Republikanern, ja. Aber 2018 hat er $15 für die Demokraten gespendet.
Nein!
Doch,
so wurde, ein Schlingel!
Ja, ich finde das irgendwie so weird, dass man das halt nochmal so sagt.
Ja,
aber,
ja, klar.
Aber,
ja, ja.
Ne? Ja, nochmal 2018, $15 an die Demokraten. Und was ich auch sowieso weird, bleiben wir bei diesem Bild, ne?
Ja.
Wenn du dieses Bild halt anguckst, wirkt es sowieso total skurril, weil, glaube ich, auf der rechten Seite ist der Seko von dem, wer auch immer den bestellt hat, mit der Sonnenbrille und den schwarzen Haaren und er guckt halt so hart in die Kamera, dass es so gestellt aussieht. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Typ von Man in Black.
Ja, ja.
der seine Chance genutzt hat.
Ja, ja.
Diese fette Sonnenbrille und dieser Typ, er sieht, Wirklich, entweder direkt fürs Casting für Matrix 5 oder für Man in Black.
Ja.
Oder weiß ich nicht. Also das ist so skurril. Und ich denke halt auch immer, ich meine, wir beide haben unsere Vergangenheit mit Videospielen, irgendwelche Sachen im Multiplayer oder zu zweit gegeneinander gespielt, sei es Call of Duty oder Medal of Honor.
Counter-Strike,
alles. Und dann frage ich mich halt so, okay, der ist da mit einem Scharfschützengewehr und schießt auf jemanden.
Mhm.
Und es gibt vielleicht nur einen Streifschuss.
Und er hat ein freies Schussfeld, ja.
Er hat ein freies Schussfeld. Und
ey, versteht das?
Ja, Eintritt zur Wunde, Austrittswunde.
Ja, ja.
Wenn das Ding halt nur, auch wenn es nur gestreift, wenn er, also wie wenig hat denn die Kugel das Ohr gestreift?
Ja, das meine ich ja halt. Ja, ja.
Weil, ja, ja. Also.
Wie wenig kannst du schießen?
Wie wenig kannst du schießen, sondern einfach, also wir wissen doch, was so ein Scharfschützengewehr mit der passenden Munition für Wunden entstehen lassen.
Ja, ja, klar. So. Und wo ist diese Kugel hin? Die muss ja hinter ihm irgendjemand getroffen haben, weil hinter ihm war ja so eine Tribüne mit Menschen. Hinter ihm war ja eine Tribüne mit Menschen. Da saßen ja Leute. So, also die Kugel muss ja irgendwo hingegangen sein.
Aber wenn du das Video siehst, siehst du halt, die Tribüne mit Menschen sind auf der gleichen Höhe wie die Scharfschützen, die oben auf dem Dach gewesen sind, die im Prinzip schon in die richtige Richtung das Scharfschützengewehr halten, warten, bis das erste Mal geschossen wird, dann sieht man so einen kurzen Moment von der Scharfschütze.
Wir justieren nochmal.
Zack, 1-2.
Ja, ja.
Und trotzdem sind sie in der richtigen Richtung.
Ja.
Und sind
wir schlecht.
Also wirklich, das kann doch nicht...
Willkommen zu Ihrem neuen Verschwörungspodcast.
Ja.
Nein, aber es ist ja wirklich so.
Hast du den Typen gesehen?
Ja,
die haben ja schon die Bilder gezeigt. Der sieht halt aus. Der sieht aus wie ein Zwölfjähriger mit
einem Bagger.
Ja.
Der hat irgendwo einen Bagger noch im Garten stehen.
Ich mag Züge, das ist mein Hobby.
Der sieht aus wie der Typ, den Jan Böhmermann bei Schwiegertochter gesucht reingeschmuggelt hat. Mit den Schildkröten. Weißt du, wen ich meine?
Ja.
Ja, genau so sieht er aus.
Wenn ich mir dann vorstelle, wie der dann halt einfach so ein geplantes Ding irgendwo auf einem Dach.
Ja.
Und dann doch nur das Luftgewehr mit hatte.
Leider.
Oh,
nur,
Mann.
Was heißt das?
Ja, leider. Wo sind wir, wenn wir denn sagen würden, warum hat er den nicht getroffen? Weil ich mir nicht gedacht habe, weil alle Leute dann nach diesem Attentat, ob es jetzt Biden oder ob es Olaf Scholz oder wer auch immer, haben ihr Mitleid bekundet.
Was ja auch völlig zu Recht ist.
Ich sage dir, insgeheim hat jeder gedacht, Mann, warum haben die den nicht getroffen?
Das hat mit Sicherheit, das habe ich auch gedacht, also das war das Erste, also ich bin morgens im Bus aufgestanden, wir sind von unserem Festival nach Berlin gefahren und wir saßen vorne beim Busfahrer, haben Kaffee getrunken und eine geraucht und dann Steffi, unser Produktionsmensch, sitzt neben mir und sagt einfach so völlig gelangweilt und völlig auch so aus dem Kontext raus, Trump ist geschossen worden, ne? Ja, aber daneben. Weißt du? Und ich so, wie, auf Trump ist geschossen worden, so morgens um 8:30, so was ist denn hier los? Also ich glaube, also keiner will natürlich, dass irgendjemand stirbt. Also ich möchte auch nicht, dass jemand Trump erschießt. Weißt du,
ist auch politisch, glaube ich, nicht die richtige Situation. Also politisch gesehen, sind wir doch ehrlich. Ich habe auch irgendwie gedacht so, wenn jemand, dann eher bla, so, ja, ja, das kann man im ersten Moment, dabei habe ich gedacht so, was wäre denn die nächste Situation, wenn der wirklich, also wenn wenn die den wirklich erschossen hätten, wie weit würde Amerika dann wirklich auseinandergehen? Was für eine Situation würden wir uns befinden, wenn alleine nur die Leute, die damals auch das Parlament gestürmt haben, dann richtig den Abfuck bekommen?
Ja. Bürgerkrieg.
Ja.
Wäre eine Maßnahme.
Ich rufe jetzt den Bürgerkrieg. Ja, nein, aber ich hätte Angst davor und dann musste ich sofort an die Bilder denken. Du hast den nicht gesehen, aber ich empfehle dir den Film Civil War.
Ja, ich warte, bis der auf Prime kommt. Der kommt eher. Der kommt dann, ach Quatsch, Alter, der läuft noch nicht mal mehr im Kino, Alter. Der ist aus jedem Kino schon raus. Der ist in Deutschland überhaupt nicht gezündet. Kein Stück, der ist schon, also ich glaube, bei mir in Munzburg lief der Monat, dann war der schon raus. Der läuft schon nicht mehr. Der läuft nächsten Monat läuft der auf Prime. Also wirklich, die Filme kommen so schnell auf Prime, das ist ja absurd. Das macht, also die kommen ja schon auf Prime.
Nächste Verschwörungstheorie.
Nein, aber
nächsten Monat kommt schon.
Kommen ja schon auf Prime, wenn sie nicht mehr im Kino sind.
Muss das jetzt das Thema sein? Ja, nein. Guckt ihn dir an, guckt euch alle wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film Civil War an.
Ist auf meiner Liste.
Ist auf der Liste, ist mit Kirsten Dunst, die seit langer Zeit nicht mehr im Kino zu sehen gewesen ist, und dann bekommt sie eine Rolle als Kriegsreporterin, die durch Amerika zieht und die deren Ziel ist sozusagen Washington, das Weiße Haus, und weil angekündigt worden ist, dass der Präsident oder dass es einen Sturm auf das Weiße Haus gibt.
Genau.
Und diesen Weg machen sie durch das durch den Bürgerkrieg getränkten
Süden und Osten der USA.
Ja, und man bekommt, aber schön an diesem Film ist, man bekommt nicht wirklich mit, wer gegen wen.
Genau,
also man hat nicht dieses Republikaner gegen Demokraten oder Süd gegen West.
Sind
oder
doch nur Rednecks.
Genau, sondern man hat überhaupt gar keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Aber trotzdem, dieser Film ist so nah an einem, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dass... Also alleine die ersten Szenen sind so krass, weil man sieht halt einen klassischen Aufstand und Kirsten Dunst ist in der Mitte und die Polizei oder das Militär versucht diesen Aufstand halt irgendwie in den Griff zu bekommen, und dann siehst du halt nur so eine junge 20-jährige Patriotin, die mit so einer Amerika-Fahne in diese Masse halt hineinläuft und irgendwie God Bless America ruft, und Kirsten Dunst zieht halt eine andere Fotografin weg und wir müssen hier weg, und dann läuft diese Patriotin halt in diese Masse an Menschen rein und auf einmal geht die Bombe los und du denkst halt einfach nur so, oh krass. Und davor hätte ich halt einfach Angst, wenn Amerika in dieser Situation ist, und das ist halt einfach, wir sind in so einer Gesellschaft gerade. Und da kann man sich auch nicht irgendwie vor verstecken und sagen, ich habe da nichts mit zu tun oder so. Aber alles ist so kurz vor Knall. In jedweder Form. Egal, ob du auf dem Festival bist oder in der Stadt herumläufst oder dir politische Debatten anguckst, so alles ist so kurz vor Knall. Jeder fühlt sich irgendwie benachteiligt, jeder sucht irgendwie eine Form, sich auszudrücken, und eine andere Form, eine Gegenpartei irgendwie schlecht zu machen und klein zu machen. Und das ist so, boah, ich habe keine Angst, aber ich fürchte mich ein bisschen.
Glaubst du, dass Trump wegen dieser Sache und wegen diesem Bild gewinnt?
Ja.
Ja, glaube ich auch. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ein so einschneidendes Erlebnis.
Total.
Das ist so gestaged. Wirklich, das ist so gestaged.
Ja, ist es auch.
So mit
kann mir auch keiner erzählen. Für mich ist
also,
das gestaged.
Das ist doch
safe, fertig.
Sorry. Das muss doch, das kann kein Autor so gut schreiben, wie das gerade ist. Und wenn es Zufall ist, wird es auf jeden Fall Material für die nächsten Filme, also für einen Film in den nächsten 20 Jahren sein, wie das halt passiert ist. Also verstehe mich nicht falsch, ne? So, jeder kann sich mal versprechen, aber diese Altersdemenz von Joe Biden mit diesem Konstrukt und dann ein, zwei Tage später dieses Attentat und die Bilder dazu, und jetzt ziehen die Demokraten gerade Wahlwerbung zurück, weil sie meinen, dass aus ethischen Gründen wäre es besser, jetzt erstmal keine Wahlwerbung zu machen.
Ja, das würde Trump zum Beispiel nicht machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Er hat es ja sofort auf X geteilt und gesagt, so, hier, so sieht es nämlich aus, aber ich bin stark, wählt mich. Und
was ich noch sagen wollte, ist zu diesem, was ich auch noch super komisch finde. Ich meine, wir haben ja sehr, sehr viele Filme auch schon gesehen, wo Präsidenten angeschossen worden sind, ne? Und also, ne?
Ja, und diesmal ist nicht Channing Tatum von der Seite gekommen.
Genau. Channing Tatum war leider nicht da. Aber was ich total absurd fand, war, die wussten ja nicht, ob es nur ein Schütze war. Weißt du? Es können ja auch zwei, drei Schützen sein. Und dann verstehe ich einfach nicht, wie... Also, weißt du, er wird angeschossen, die gehen runter, Secret Service stürmt auf die Bühne, ne? Umzingelt. Trump hält ihn fest, und dann stehen die einfach auf, und Trump ist einfach ein komplettes Ziel. Seine Fresse war ja komplett frei die ganze Zeit. Also wäre da ein zweiter Schütze gewesen, hätte ihm einmal die Fresse wegballern können. Und niemand hätte was dagegen machen können. Also ich verstehe nicht, wie man von wir hauen ihn auf den Boden, ne, zu jetzt stehen wir alle mal schön wieder auf und stellen uns hin.
Die wollten den ja wegführen.
Ja, das haben sie ja nicht gemacht.
Er hat sich dagegen gewehrt.
Ja, Alter, als wenn der Secret Service scheißt einen Haufen darauf, ob sich ein Präsident wehrt, Alter. Die nehmen den und dann ist der weg. Das ist doch Bullshit. Sorry, darüber rege ich mich gerade richtig auf, dass das so passiert
ist. Aber trotzdem, du hast doch gesehen, der wollte doch zurück.
Ja.
Der wollte zurück und der ist doch auch schlau. Der weiß, dass sie da Fotos brauchen von.
Darum natürlich. Ist das für mich halt komplett gestaged. Es tut mir leid. Ich glaube da halt einen Scheiß von. Die haben sich wahrscheinlich irgendeinen so armen kleinen Bubi aus Nebraska genommen. Und
ich mag
haben,
Zügel.
Genau, ich mag Zügel. So, hör mal zu, mein Freund, du schießt richtig scheiße. Wäre halt total geil, wenn du ihm nicht den Kopf wegballerst, sondern nur das halbe Ohr. So, und dann hier, mach mal. Ach so, im Übrigen, ja, erschießen? Nee, tun wir dich nicht. Auf gar keinen Fall. Leider haben wir es doch getan. So, sorry.
Aber wenn du schießt zwar scheiße, dann würdest du ja, das Ding ist, du nimmst ja niemanden, der scheiße schießt, sondern jemanden, der wirklich gut schießen kann, damit das nicht, weil
das ist alles
gut. Ich mag Züge.
hätte ihm vielleicht doch den Kopf weggeschossen. Ja.
Ja. Ja. Genau.
Ja. Vielleicht. Ja.
Ist das jetzt richtig, wo ich hier stehe auf dem Dach?
Ja. So 50 Service erkennen um ihn rum, so, nee, du musst noch ein bisschen mehr, alle gucken so durchs Fernrohr. Ja, ja, jetzt hast du das Ohr. Aber meinst du, ich treffe wirklich das Ohr? Ey, Jack, meinst du nicht, wir sollten das selber machen? Ah, ich glaube, Bob, du hast recht. Komm, geh mal weg, mein Freund, wir machen das. Und dann haben sie da so einen Secret Service Agenten hingestellt, der richtig schießen kann, und der hat ihm das Ohr weggeballert.
Halt doch mal bitte diese Waffe fest. Okay, ja. Wo kommt der Zug, von links oder von rechts? Da hinten ist der Zug.
Ja, da gehst du auch jetzt mal ganz kurz hin, Bob übernimmt das Gewehr.
Da sind überhaupt gar keine Schienen.
Nee.
Oh.
Ja, du musst aber da stehen bleiben, warte mal ganz kurz. So, und dann peng, peng, tot. Ja, es ist halt scheiße gelaufen. Wie war dein Wochenende?
Ich mag Züge.
Du warst in einem Techno-Festival, Schatzi.
Sagen wir so, ich habe für einen relativ großen Konzern,
Für die Telekom.
Für einen relativ großen Konzern habe ich 4 Tage auf dem Airbeat One verbracht. Das ist in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern. Ein kleiner Ort mit vielen Wäldern, mit viel, viel Korn und Korn.
Da fährt man vorbei. Also wir sind daran vorbeigefahren, wo wir nach Berlin gefahren sind. Da waren überall Schilder Airbeat One Camping, Airbeat One dies, das, Airbeat One Ananas.
Also ein riesengroßes Techno-Festival, was auch schon seit über 20 Jahren besteht, was sich von einem sehr kleinen Festival zu einem riesengroßen Event gezimmert hat, und dort habe ich gearbeitet. War aber möglich, mir das Festival so zu geben. Und ich muss sagen, alleine von der Aufmachung, von dem Optischen, als ich angekommen bin, als wir uns das Festivalgelände angesehen haben, habe ich gedacht, Mann, da gibt sich aber jemand wirklich viel Mühe.
Frankreich war das Thema, ne?
Das Thema war Frankreich, letztes Jahr war es Deutschland. Mhm. Die haben mehrere Bühnen, die sehr liebevoll fertig gemacht worden sind, und die haben zum Beispiel, die Hauptbühne war der Triumphbogen, und in der Mitte vom Triumphbogen war so eine große Pyramide aufgebaut, ähnlich die vom Louvre, und links und rechts waren so Palastelemente aufgebaut mit mehreren Fenstern drinne, und jedes Fenster war eine Videoleinwand, also in den Fenstern konnte man quasi gesehen etwas hineinprojizieren. Der Louvre, diese Pyramide, war eine Videoleinwand, also im Prinzip war das Ganze
eine Videoleinwand,
das abgedeckt worden ist mit ein bisschen Plane, was halt richtig gut ausgesehen hat. Es war fantastisch. Ich hätte dir gerne noch ein Foto mitgebracht, und zwar haben die beim Soundcheck, als wir dann vorbeigelaufen sind, Oberwachtmeister, hier der Wachtmeister, der Herzen, der Grüne, die Internet.
Ach so, dieser Wachtmeister, Heini, ja.
Anzeigenhauptmeister,
ja.
Der Anzeigenhauptmeister. Ja. Halt das Bild vom Anzeigenhauptmeister in jedes Fenster hinein projiziert und auf diese riesengroße Pyramide, und ich stand halt nur mit meinem Handy und wollte halt von der Mitte ein geiles Video davon machen, und dann merkte ich halt auf einmal, wie sich denn das Bild vom Anzeigenhauptwachtmeister auf der großen Bühne auf einmal geteilt hat und dann so reingetippt worden ist, bitte keine Fotos machen.
Nein, ernsthaft?
Und ich stand halt nur so, hab mein Handy weggepackt, hab mich kurz umgedreht und nur so einen lustigen Lichtmeister, der sich angelegt hat. Und ich so, ja, alles klar, ich hab's verstanden.
Das ist geil. Das ist wirklich mega witzig.
Das ist nicht wirklich mega witzig, so. Und, cool. Und auf der zweiten Hauptbühne war das Thema, die Wahrheit, das war ein Hahn. Mhm. Also, was ich jetzt auch mitbekommen habe, und ich weiß nicht wieso, warum Frankreich einfach den Hahn als als Symbol der Stärke halt hat. Mhm. Während Deutschland einen Adler hat, hat Frankreich nur einen Hahn. Und das war so ein in sich verschlungener Hahn, der aber auf so einer riesengroßen Bühne gewesen ist. Es war fantastisch aus. Mhm. Und der Typ, der dafür zuständig gewesen ist, also der Produktionsleiter der zweiten Hauptbühne, den habe ich auch noch im Hotel getroffen. Das war so ein Dude, der zwischen, ich konnte nicht einschätzen, ob der 50 oder 65 gewesen ist. Ein ganz netter Mensch, der mit mir gesprochen hat, wir haben halt einfach darüber gesprochen, wie lange der halt schon dabei ist und dass der eigentlich im Prinzip nur noch dieses Festival macht und gerade irgendwie in Barcelona sonst die Zeit des Jahres lebt, was viele Leute halt da machen. Ich habe viele Menschen getroffen, die halt mit diesem Festival zu tun haben, nur noch hier für dieses Festival kommen, dort arbeiten, aber ganz woanders wohnen.
Ja, die arbeiten wahrscheinlich das ganze Jahr.
Und ich fand es halt auch total schön, dass es nicht so, dass dass man nicht das Gefühl hatte, dass zu viele Brands halt auf dem Festival sind. Also es war halt bestückt, ne? Man hat diese üblichen Zigarettenkonstrukte, diese kleinen Bühnen, wo sich halt Menschen aufhalten können, irgendwas mit Red Bull, klar, aber du wurdest halt von Werbung nicht so dicht geballert. Und das fand ich eigentlich ganz schön, als noch keine Leute da waren. Als denn Menschen da waren auf dem Festival, habe ich dann doch eher gedacht, das ist so ein bisschen wie das Festival gewordene Hamburger Dom. Mhm. Punkt.
Punkt.
So, ganz viele Menschen, die gedacht haben, das wäre das Coachella und sich so angezogen haben, aber trotzdem war es dann doch irgendwie ein riesengroßes Techno-Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Headliner Scooter.
Ah, okay.
Das erste Mal, dass ich sie live mitbekommen habe. Und
solide?
Solide. Es ist, also man guckt sich das dann an, weil, glaube ich, aus dem gleichen Grund, warum man sich David Hasselhoff in der Altendorfer Sporthalle anguckt. Also nicht, weil man ein großer David Hasselhoff-Fan ist, sondern einfach, um sich das Spektakel anzusehen. Tiesto hat gespielt und auch Paul Kalkbrenner. Mhm. Aber generell haben es ist nicht mein Festival. Was ich aber richtig krass gefunden habe, ist dadurch, dass das Festival schon so lange da ist, dass so Menschen dann so ihr eigenes Festival dann auf dem Campinggelände bauen. Wie viele schützenfest große Zelte ich gesehen habe, wo Menschen halt einen Fuhrpark aus Mietautos drumherum als Abgrenzung machen und dann hast du halt so ein Mega-Zelt da drin, wo Kalle vom Kegelverein nur mal ein bisschen Techno auflegen kann und alle, ja, wenn ihr Bock habt, kommt rein, ne? Und sich dann halt einfach 3 Tage lang ihr eigenes Techno-Festival auf dem Campinggelände geben, ist super krass. So, ne? Und auf der anderen Seite, ich wollte halt erst noch ein Video machen, aber dann war es mir auch zu blöd. Du hast natürlich halt den Sommerhit der Faschisten, hast du des Öfteren auch auf dem Campingplatz gehört. Und es geht dann halt einfach weiter und denkst halt einfach nur so, ey, ihr seid alle so dumm. Ihr seid alle so dumm, ne? Das Ding läuft. Irgendwie ein paar verstrahlte weiße Dudes mit Oberkörper frei machen sich den Joke, Ausländer rauszurufen, während ein Großteil des Personals um sie herum, die aufräumen, die sich um Sicherheit kümmern, alle einen Migrationshintergrund haben. Und es ist so dumm. Und ich da habe auch noch gedacht, dass zumindest auf der Hauptbühne, dass man von dem Ganzen halt verschont bleibt, aber letzten Tag natürlich halt auch L'amour toujours. Da kann man auch sagen, ja, aber es ist doch so ein schöner Song, der eigentlich etwas vollkommen anderes ausdrücken soll. Ich könnte jetzt aber auch sagen, Seven Nation Army ist eigentlich einer der krassesten Rockklassiker, der je geschrieben worden ist. Aber jedes Mal, wenn ich die Bass oder die Basslinie höre, denke ich an brüllende Fußballfans, die da, 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 da. Und deshalb kann ich mir den zum Beispiel nicht mehr in einem Club anhören. Nee, ich war kurz, glaube ich, wirklich so weit vor der EM, dass ich sage, ich habe es kurz aus meinem Kopf rausradiert, dass es so ist, dass Seven Nation Army ja eigentlich ein richtig cooler Rocksong ist. Dann kommt die EM und seitdem ist No Scotland, no Party.
Ja, das ist so.
Was ich aber wieder, süß, das ja, ist süß ja. Und jetzt ist er ein bisschen, aber es bleibt halt einfach ein. Es
bleibt ein Fußballsong. Der Song ist ein Fußballsong.
Aber das hat doch Jack White nicht gewollt.
Na, auf gar keinen Fall, Mann. Der ist doch nicht rangeschrieben, ist immer ein schöner Fußballsong für Deutschland.
Das hat doch Jack White niemals gewollt. Jack White hat niemals gewollt, dass das so passiert. Wie viele KünstlerInnen in Deutschland streben es an, einen richtig geilen, fetten Fußballtrack zu schreiben. Die besten ihrer Art. Mark Foster, ja. Fußballsong. Provinz, Fußballsong. Max Giesinger hat einen gehabt.
Ja, Max Giesinger hat einen gehabt. Und hier, nicht zu vergessen, Andreas Borani.
Was macht denn der eigentlich?
Weiß ich nicht, aber der hat ja den Fußballsong gehabt. Das war ja der Fußballsong der WM. So, war WM, ne? Ja, ich glaube, es war WM, keine Ahnung. Oder Kreisliga, was weiß ich.
Naja, aber ansonsten wie, und dein Wochenende war mal wieder schön, toll, ja, süßi.
Ja, mein Wochenende, das war ein sehr schönes Wochenende. Wir waren in Darmstadt, in Erlangen und in Staudach-Eggerndach. Erlangen und Darmstadt waren unsere eigenen Open Airs. Das war voll schön, das hat auch voll Bock gemacht, die Leute waren total geil, wir hatten schönes Wetter, immer haarscharf an Evakuierung vorbeigeschrappt, aber wir hatten super Wetter. Und dann war der letzte Termin, das Waikiki-Festival in Staudach. Das ist im tiefsten Bayern, irgendwo zwischen Bergen. Und da hat sich ein Dorf gedacht, wir machen einfach mal ein Festival und machen das Festival auf dem Platz von unserer Feuerwehr und packen da einen kleinen Zeltplatz ran und machen da noch irgendwie ein paar Getränke und bauen dann eine kleine Rundbogenbühne rein und buchen uns da einfach mal Bands hin.
Ich finde, das ist auch ein gutes Thema. Anstatt dass jetzt alles sagst, wie schön und toll alles ist, weil ich nämlich auch in der gleichen Situation gewesen bin, am Samstag auf einem lass mal ein Festival machen Situation war, und ich das so toll empfunden habe, wieder auf so einem Festival zu sein, wo ich am Anfang noch gedacht habe, keine Standards, keine Festivalstandards, keine großen Festivals ab 10.000er Standards, so, weil was man, wenn es um Parkplatzsituationen, Catering und alles andere, was man sich so angewöhnt hat, geht, wo man dann denkt, so, oh. Aber dann so ein Punkt gekommen ist, wo man denkt, ey, aber irgendwie ist das gerade mega geil. Aber erzähl mir von dem Waikiki-Festival.
So war es halt auch bei uns. So, die Vorproduktion war halt mega anstrengend. Ich habe noch nie so viele E-Mails bei einer Vorproduktion geschrieben. Und wir haben halt irgendwie gemerkt, okay, die haben sich da ein bisschen überhoben mit der Band, die sie halt gebucht haben. Weil du buchst eine Band und du bezahlst halt die Gage, aber damit ist es ja nicht getan. So, es kommt ja noch eine BA hinterher und Rider und keine Ahnung was. Also das Geld ausgeben, in Anführungsstrichen, ist ja nicht nur damit getan, dass du halt eine Band bezahlt hast. So. Und damit hat sich dieses Festival, glaube ich, ein bisschen überhoben. Wir haben es aber alles irgendwie hingekriegt und wir sind dann morgens angekommen und aus dem Bus raus und du steigst aus. Es ist voll das geile Wetter. Es ist voll die schöne Luft. Weil du bist halt in den Bergen, beziehungsweise im Tal, aber ist egal, du hast voll die schöne Luft und du bist umringt von Bergen, wo sich halt so der Nebel drauf liegt und so. Und wir saßen dann halt morgens um 8 Uhr mit 4, 5 Leuten mit dem Kaffee und haben einfach so stumm in die Gegend reingeguckt. Und dann kam dann irgendwann der Sepp, und ja, er hieß wirklich Sepp, und der Veranstalter, und hat uns dann begrüßt und das war alles schon total nett. Dann hat er uns den Backstage-Bereich gezeigt, der in dem Feuerwehrhaus war. Wir hatten dann so einen eigenen großen Raum und haben so da voll nett schön Frühstück hingestellt auf so geilen, großen, fetten Holzplatten. Weißt du? Noch so Holzplatten, die aus einem Guss sind. Nicht die Billigdinger, die du halt irgendwie bei Amazon kaufst, die halt zusammengedingert sind, sondern, ne, und da war dann halt irgendwie Käse vom Kuhmilchmenschen gegenüber drauf.
Vom Kuhmilchmenschen.
Ja, du weißt ja, ne?
Alten Kuhmilchmenschen.
Es gab da halt eine Käserei.
Jobbezeichnung Kuhmilchmensch.
Es gab da halt eine Käserei, da war halt Käse und dann irgendwie vom Schlachter nebenan, vom Jupp, gab es dann halt die Fleischplatte und das war alles so geil. Also ganz ehrlich, dieses Fleisch, was diesen Aufschnitt, den wir da gegessen haben, der schmeckte halt, also das war der Wahnsinn. Also wirklich, das war ultra lecker. Diese Bühne war natürlich total klein, es war eine kleine Rundbogenbühne, unser Banner passte da nicht mal im Ansatz drauf. Also wir haben Glück gehabt, dass man Großstadtgeflüster lesen konnte, gefühlt so. Und die war halt so klein und wir konnten unseren Riser, wo unser Schlagzeug drauf war, auch nicht abbauen, weil wir hatten die Zeit hinten raus, nicht ihn wieder komplett aufzubauen. Dementsprechend musste das ganze Ding so hinten irgendwo links in die Ecke geschoben werden und die anderen Bands, die gespielt haben, mussten sich halt so davor bauen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nie so geil für die Bands, die halt davor spielen. Aber das hat alles irgendwie funktioniert und das war voll schön. Und die haben halt irgendwie ab 12 Uhr gab's halt Weißwurstfrühstück. Nee, ab 10 Uhr gab's Weißwurstfrühstück. Das war so, so auch auf dem Festgelände haben sie so Bänke hingestellt und so ein Quatsch. Und dann saßen da die ganze Dorfgemeinschaft. Also von Omi mit 80 Jahren bis hin zu keine Ahnung wem. Und vorne saßen halt Kinder, die halt irgendwelche Instrumente gespielt haben, also bayerische Instrumente. Ne, so, wie nennt man diese Ziehharmonika-Dinger, wie heißen die denn? Du weißt, was ich meine, oder? Wie heißen die Dinger denn?
Akkordeon.
Ah, genau, so Akkordeon. Ja, so Akkordeons. Und die hatten halt alle aber auch so diese bayerische Tracht an, was halt total strange war. Aber das war alles irgendwie total süß, weil dieses Festival halt irgendwie so die ganze Dorfgemeinschaft damit eingebunden hat. Und wir haben uns den ganzen Tag gefragt, so, was kommen denn hier für Leute hin, weil das alles erst so ältere Leute waren. Dann hast du mal auf diesen kleinen Campingplatz geguckt, den sie da angebaut haben. Und da standen vielleicht 15, 20 Zelte, also da waren vielleicht 100 Leute auf diesem Campingplatz, die aber alle zwischen 14 und 18 waren. Und jedes Zelt hatte seine eigene Bierpong-Platte davor. Und die haben sich halt irgendwie morgens um 10 Uhr halt schon besoffen. So. Und das Publikum war hinterher komplett gemischtes. Und das war auch alles total geil. Und die haben uns auch gefeiert. Und die kannten aber auch unsere Texte nicht. Also zumindest 90% der Menschen, die da waren, nicht. Und dann ist es immer so ein bisschen schwer. Aber das war alles voll schön. Es hat voll Bock gemacht. Es hat alles funktioniert. Dann waren wir abends halt, weil die abends kein Catering gemacht haben, sind wir dann zum Gasthof Ott gegangen, haben dann da gegessen, weil der Gasthof Ott halt auch irgendwie das Catering für das ganze Festival gemacht hat. Und dann sind wir da halt irgendwie essen gegangen und haben dann irgendwie die Tochter des Wirtes kennengelernt, die halt irgendwie riesen Großstadtgeflüster-Fan ist, die sich hinterher noch ein Hoodie gekauft hat. Und
musste die irgendjemand von euch heiraten?
Nein, auf gar keinen Fall.
Achso, das hätte ja sein können.
Nein, das
ist meine Tochter, die muss heute Hoodie
haben. Aber die waren, das war alles, also alles, was wir im Vorfeld gedacht haben, was halt richtig scheiße laufen wird und nicht funktioniert, hat sich halt als nicht wahr herausgestellt. Und dementsprechend war das ein voll schöner Abschluss für diese drei Tage. Es war ein ganz, ganz toller Tag. Er war zwar lang, aber er war wirklich sehr schön.
Und ich war auf dem, damit hoffentlich spreche ich das richtig aus dem Schulien Rocks.
Wo ist das denn?
Das sind Neunkirchen.
Welches Neunkirchen?
Neunkirchen gefühlt 10 Kilometer von Cuxhaven entfernt.
Ja, okay, das Neunkirchen. Mhm.
Und das ist auch aus einer Situation heraus entstanden. Ich habe mit dem Veranstalter gesprochen. Zwei Dudes saßen in der Küche eines Bauernhauses und haben gesagt, ja, jetzt haben wir hier so einen großen Hof, was machen wir denn? Ja, wir könnten hier ein Festival machen. Und das machen, also aus der Idee in die Tat, und das machen die jetzt seit 5 Jahren. Und von, also am Anfang von irgendwie so ein bisschen wie Gartenparty, kommen mal 100 Leute vorbei, ist da jetzt ein Festival draus entstanden, was Freitag und Samstag Line-Up hat, wo der Garten als Parkplatz dient und der Garten vor dem großen Garten ist dann halt Camping-Area, wo dann auch wirklich 25 Zelte stehen und Leute da pennen. Und die Bühne ist in so einem Schuppen, ist aber, also Es ist irgendetwas zwischen Halle und Schuppen. Mhm. Da passen irgendwie so zwei große Trecker halt rein, aber halt auch eine Bühne. Mhm. Für die Verhältnisse tolle Technik reingebaut. Mhm. Ein Truss halt mit Wackellampen und es sieht, also es ist schon über diesen Punkt, wir machen eine Scheunenparty hinaus.
Ja.
Und das war dieses Jahr das erste Mal. Und wie ich am Anfang noch dahin gekommen bin und über diesen Huggelweg zu diesem Hof gefahren bin, habe ich gedacht, oh Gott, was wird denn das hier? Wie sollen denn hier die Leute herkommen? Und ich habe mich daran erinnert, wie es halt auch früher war, genau auf diesen Festivals zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, früher gab es viel mehr von diesen...
Fast nur solche Festivals.
Genau, von diesen Scheunendiscos und Scheunenfestivals. Und habe ich da wieder so reinversetzt gefühlt, im Sinne von, wo ist denn jetzt hier der Parkplatz und hoffentlich ist der gesichert zu... So. Wenn es nachher regnet, sitze ich hier fest. Aber egal, ich fahre trotzdem mehr rauf. Und und dann am Anfang hast du halt den Kreppmann des Dorfes mit dem Würstchenbudenmann des Dorfes. Und weißt du halt überhaupt gar nicht, gibt's hier überhaupt einen Einlass? Gibt's hier auch einen Entry irgendwie? Und dann kommst du halt in den Vorgarten eines großen Bauernhauses rein und denkst halt erstmal, okay, alles klar, so funktioniert das. Hier gibt's eine große Bierbude, eine Cocktailbude. Mal sehen, weil der Veranstalter mich auch angefragt hat im Sinne von, hast du nicht Lust, dieses Jahr zu spielen? Und ich habe erstmal Nein gesagt und wollte mir das trotzdem aber für nächstes Jahr angucken und war dann total gehuckt, denn zu sehen, dass sich das nach und nach echt gefüllt hat und knapp 500 Leute an dem Abend da waren. Vorher, also am Tag davor waren auch so um die 500 bis 600 Leute da. Und hab gedacht so, ey, voll schön. Weil es auch so ein Family-Ding ist. Mhm. Weil auch, ne, wie so eine riesengroße Gartenparty. Eintritt war umsonst auf Spende. Mhm. Und so, die Acts waren so in der Größe wie, kennst du Jolle? Jolle ist ein Hip-Hopper aus Bremen. Alles so, eigentlich kleine Acts, aber die Leute wahnsinnig dankbar für jeder Act, der halt auch da stand, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn es jetzt ein bisschen regnet, dann hängen sie sowieso alle von der Bierbude. Aber nein, irgendwie das Ding war halt irgendwie komplett gefüllt, alle mega happy. Das fand ich irgendwie voll schön. Habe ich auch dem Veranstalter dann gesagt, so Digga, ich finde das voll schön, was ihr hier gerade macht, weil das erinnert mich so sehr an das, was wir damals auch überall eigentlich hatten. Mhm. Und so eine neue Generation halt nachwächst. So, das Highlight des Abends war, dass eine Band, die heißt From Behind, die hat irgendwie vor 15 Jahren hat die mit mir schon gespielt, aber dann haben sie sich halt aufgelöst und es gab halt, warum auch immer. Limp Bizkit-artigen New Metal, mhm, dass die dann halt nochmal auf die Bühne kommen und dann sind die alten Männer da auf der Bühne und dann ist der Sohn, der jetzt 16 Jahre alt ist, rappt dann halt einfach auf der Bühne, weil sein Vater an der Gitarre ist und danach, nach dieser Band, die alle total abgefeiert haben, weil das so ein Ding von früher halt einfach gewesen ist, bleiben dann da und schauen dann den Sohn dabei zu, wie er mit seinem Rap-Projekt halt einfach die Hütte halt abreißt. Mhm. Und das ist so ein Treffen der Generationen, der sich da halt gerade austauscht. Und ich fand's voll geil. So geil, dass sogar die nächstgelegene Stadt Otterndorf, dass Leute aus dem ich weiß nicht, ich will kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ob Bürgermeister oder also Menschen, die sich halt in Otterndorf um Kulturveranstaltungen kümmern, da hingehen und fragen, ey, sag mal, wie schafft ihr das eigentlich, hier so viele Leute hinzubekommen? Wenn wir irgendetwas machen, ist noch nicht mal die Hälfte der Menschen da. Und das ist dann schön, so dass man merkt, so alles klar, die kriegen richtig gutes Feedback. Die wollen vielleicht auch gar nicht mehr größer, weil sie gar nicht die Kapazitäten dazu haben. Aber vielleicht könnten sich halt Menschen, die sich offiziell mit Kultur beschäftigen, aus solchen Ideen mal eine Scheibe von abschneiden, wie man Menschen halt zusammenbringt. Mhm. Und deshalb ein Props für diese kleinen Festivals, die gerade überall hochkommen.
Das war aber bei Kiki halt auch so, das war halt so ein Mischmasch aus allen möglichen Menschen aus den umgeben liegenden Dörfern, die da halt hingekommen sind. Und die Einnahmen schicken die halt immer irgendwo seit 10 Jahren, solange es wie es dieses Festival gibt, nach Ghana in so ein Hospiz, was gebaut wird für Kinder. So, also das ist halt auch alles dann noch für einen guten Zweck im Endeffekt. So, das ist cool. Das war schön. Was nicht so schön war, also Darmstadt, Erlangen war es. Erlangen war total toll. Egal. Das war ein tolles Festival. Auch so ein Sommerteil, irgendwie 3 Wochen, und da spielt dann halt irgendwie noch Silbermond und Joris und wie die ganzen Leute alle heißen an den anderen Tagen. Und wir hatten es zum ersten Mal seit Beginn der Band, dass es eine Schlägerei gab im Publikum.
Achso, ich dachte in der Band.
Nee, im Publikum, aber so richtig, dass Jan irgendwann von der anderen Bühnenseite auf mich zugerannt kam. Ich so, okay, das ist nicht gut, wenn er rennt. Und sagte so, hast du das gerade gesehen, hier vorne rechts im Publikum? Und dann sehe ich halt nur noch, wie halt zwei Typen von Sekus rausgebracht werden. Ich so, huh. Dann bin ich halt raus und bin dahin gefragt, was los ist. Und der eine hatte halt eine fette Platzwunde am Kopf und der ist dann halt von den Sunnies dann irgendwie verarztet worden, und es war dann wohl so, dass sich die beiden Typen im Publikum irgendwie in die Haare bekommen haben und der Typ, der geschlagen hat, wirklich hinter dem Typen her ist und von hinten immer wieder auf seinen Kopf eingeschlagen hat, also so richtig, nicht irgendwie so einen kleinen Klaps, sondern so richtig mit der Faust immer wieder drauf, bis dann Leute halt die auseinandergeholt haben, und dann kam halt auch sofort die Security, die super fit war, und hat die halt weggenommen. Und das war komisch. Das war richtig komisch. Also
Da kommen so Sachen jetzt gerade, auch gerade auf diesen großen Festivals, so zum Vorschein, die ich so noch nicht erkannte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab gerade so einen Bericht. Ich weiß nicht, ob es auf Diffus Magazin oder ob es in der SZ war, also auf der Social Media Plattform hier Instagram, wo Frauen sich darüber beschwert haben, dass in diesen Circle oder beziehungsweise in diesen Moshpits Menschen sind, die sich komplett, also Männer sind, die sich komplett maskiert haben, und die gezielt halt in den Kreis genommen werden, Frauen, um die zu beklauen.
Okay.
Dass halt Menschen gezielt in Moshpit-Kreise geschubst werden und so malträtiert werden, dass Handys, Portemonnaies, Ketten, Schmuck und sowas geklaut werden.
Okay.
Fand ich total strange. Mhm. Als ich das gehört habe, habe ich auch noch nie gehört.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Und wo die Polizei dann sagt, und ich kann hier gerade nicht sagen, welches Festival es gewesen ist, dass sie diese Situation nicht nur einmal, sondern sehr häufig gehabt haben. So, und dann denke ich, ja, was ist denn hier los? Also ich finde das super strange. Und dann finde ich halt auch diesen Vergleich zu diesen Mega-Festivals, so Airbeat One. Ja, das war vielleicht mal ein Festival, wo vielleicht 5.000 bis 10.000 Leute halt hingegangen sind am Anfang, und dass irgendwann ab der Größe dieses Festivals kein Wir-Gefühl mehr stattfindet, sondern je kleiner das Festival und je mehr aus diesem Charakter, wir machen jetzt was gemeinsam für alle, etwas wird, was das nicht mehr leisten kann. Also 100%, alle Leute passen da aufeinander auf. So, weil man sich ja auch kennt und weil man so in so großen Gruppen ist. Und aber wenn du halt in so einem Pulk von so vielen Menschen halt stehst, weiß ich nicht. Also, naja, ich weiß auch nicht, wo ich drauf hinaus will. Ich finde es einfach nur total skurril und das ist irgendwie so ein gesellschaftliches Ding, was ich mir eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann oder auch gar nicht vorstellen will, dass da solche abgebrühten Motherfucker sind, die halt.
Ja, aber dumm, kann ich mir schon vorstellen.
So eine, ja. War übrigens verboten. Das große Moshpit-Verbot auf der Airbeat One. Oder der große Circle-Pit, Moshpit, Crowdsurfen.
Frauenfeld, Rolling Loud, überall ist es verboten. So, macht, interessiert trotzdem keinen. So, ich hab Bilder vom Rolling Loud gesehen, das war dieses Mal in Wien, nicht in München. Das Festival, was letztes Jahr so eskaliert ist, weißt du, wo ich weiß nicht, wer da gespielt hat, der dann abgesagt hat und die Leute dann angefangen haben, mit Steinen auf die Seko zu schmeißen und so ein Quatsch. Das haben sie diesmal nicht in München gemacht.
Was?
Das haben sie diesmal nicht in München gemacht mit Witch Kids, sondern halt in Wien mit Witch Kids. Und da stand auch überall Circle Pit verboten, Mosh Pit verboten, da hat keine Sau interessiert. Ich habe da Videos gesehen, wo wirklich, das Video ging glaube ich 4 Minuten lang, wo einfach 2,5 Minuten lang einfach nur ein Kreis aufgemacht worden ist. Da ist nichts passiert. Das, überall waren Kreise und keiner hat was gemacht, weil die einfach momentan machen die Mosh, vor allem bei Hip-Hop-Festivals.
Moshverbot!
Es werden Moshpits aufgemacht, es werden Kreise aufgemacht, aber nichts passiert, weil die es einfach zu jedem Song machen und dann hoffen, dass in dem Song irgendwas ist, wo sie das dann halt machen können, aber sind zu dumm, es zu machen. Wirklich. Das ist totaler Quatsch. Rin dieses Jahr auf dem Splash. Mega gut, hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, so Leute, Deutschland hat ein Moshpit-Problem. Beziehungsweise deutscher Hip-Hop hat ein Moshpit-Problem. Da gab es erstmal Buhrufe und dann hat er gesagt, so, ich bin aber Teil des Problems. und das möchte ich jetzt mal nicht mehr sein. Und dann kam von hinten irgend so ein Typ und hat ihm halt so einen Stuhl unterm Arsch geschoben und dann hat er einfach 2 Songs Akustik gesungen. Was ich mega gut fand. So. Aber Hip-Hop hat einfach ein Moshpit-Problem, dass überall Kreise aufgemacht werden, überall werden Löcher aufgemacht, aber zu den unmöglichsten Stellen. Die machen Kreise auf bei einer Ballade. So, es passt überhaupt nicht. Der Drop kommt nicht, keiner springt aufeinander zu. Das ist einfach super dumm, was da passiert. So. Und diese ganzen Kids, die sollen alle mal zu so einem, weiß ich nicht, Hardcore, die sollen alle mal zum Wistful Force Festival gehen und sich vielleicht mal in so einem Moshpit reinstellen. Danach kommen sie raus, fangen alle an zu weinen, weil sie gemerkt haben, was ein Moshpit ist. So. Weil diese ganzen Frauenfeld, Splash, Rolling Loud Typen, die halt dann im Kreis stehen, alle eine Skimaske auf oder halt irgendwie, also so völlig vermummt, wo ich denke, was soll denn der Scheiß? Warum vermummt ihr euch eigentlich, ihr Pappnasen? Also was soll das alleine? So. Und du siehst halt nur 80.000 Handys. Du siehst nur Handys, du siehst nichts anderes. Alle filmen das halt. Und alle filmen halt 5 Minuten leeres Loch, wo nichts passiert. Wo ich denke, so wie langweilig wollt ihr ja nicht sein. Also, völlig bescheuert und macht halt überhaupt keinen Sinn. Also, und das Witzige ist, dass Finch jetzt ja auf Tour geht. Finch macht 20 Jahre Finch Asozial oder Finch, wie er auch jetzt heißt. Und er hat ein Video gepostet bei TikTok, was du dir gerne angucken kannst, was ich ziemlich krass fand, wo er sich hingesetzt hat und einfach mal ein paar Regeln für seine Festivals aufgezählt hat. So. Er fängt dann irgendwie an, so, yo, hi, ich bin der und ich sag euch jetzt mal ein paar Regeln für meine Festivals. Und ich dachte, es kommt jetzt sowas so, bei jedem Song müssen alle Frauen und Oberkörper frei sein, dann kriegt ihr einen Shot oder irgendwie so einen Scheiß. Nee, es war einfach wirklich so, dass er gesagt hat, also dieses Ding so, passt aufeinander auf, dann das nächste Ding so, kennt euer Limit, Drogen, Alkohol, bla bla, wir feiern alle gerne, aber passt auf euch auf, wenn es jemand nicht gut geht, helft ihm hoch, etc., etc., wenn Frauen oder Männer sich nicht wohlfühlen in irgendeiner Situation oder angepackt werden, geht bitte da und da und da und dahin, dort werdet ihr, kriegt ihr Hilfe, unser Security-Personal ist angewiesen, das, also Sachen, wo ich gedacht habe, so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Dass gerade Finch das macht, so. Und ich fand das total super, aber ich habe mir die Kommentare drunter angelesen, das waren halt sofort so 3.500 Kommentare oder so. Und keiner hat irgendwie geschrieben, das finde ich jetzt aber scheiße, jetzt nimmst du uns den Spaß am Festival weg oder so. Sondern alle haben geschrieben, ja, voll geil und voll gut und keine Ahnung. Und genauso funktioniert's, weißt du, wenn Finch sich da hinsetzt und das in seinen Worten, wie er halt so ist, erklärt, wie dieses Ding ablaufen wird und wie es ablaufen soll. Er hat auch noch gesagt, so, keine unnötigen Moshpits, das finde ich am allergeilsten. Keine unnötigen Moshpits. Mach bitte nur Moshpits, wenn es passt. Mach nicht 3 Minuten lang einen Kreis auf und nichts passiert. Das bringt nichts. Und dann werde ich auch den Song unterbrechen und sagen, dass ihr euch wieder vernünftig hinstellen sollt und diesen Song feiern sollt. So, macht Moshpits, wenn es Sinn ergibt. Fand ich mega gut. Ja, aber wenn er das macht, halten sich die Kids da halt dran.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, wenn er das sagt, dann halten sich die Kids dran. Klar, es gibt immer bestimmt einen gewissen Prozentsatz, der sagt, scheiße ich halt drauf und ich mach trotzdem, was ich will. Aber diese Prozentleute werden vielleicht von den anderen, die es geschnallt haben, halt direkt darauf hingewiesen, dass das nicht funktioniert. Dass man so auf einem Konzert nicht agieren sollte. So, und das fand ich voll gut.
Die Moshpit-Party ist vorbei.
Ja.
Der Moshpit-Präsident hat gesprochen. Finch.
Ja.
Euer Moshpit-Präsident.
Ey, wenn ich überlege, Finch vor 3 Jahren oder 2 Jahren auf dem Open Flair, so, wo er gesagt hat von wegen so, hier, Mädel, zeigt mal bitte eure Möppes, dann kriegt ihr halt einen Shot. Wo wir dann gesagt haben, alles klar, jetzt brauche ich mir den Bums auch nicht weiter angucken, das ist ja völlig lächerlich. Dann sind wir halt auch gegangen, weil es einfach totaler Scheiß war, was er jetzt heute nicht mehr macht. Und ich glaube ganz dolle, dass es daran liegt, dass er Vater geworden ist. Der hat eine Tochter bekommen und ich glaube, dass, wo seine Frau ihm das Kind in den Arm gegeben hat im Krankenhaus und gesagt hat, guck mal Finchi, das ist deine Tochter Finchi 2. So, und dann hat er das Kind in den Arm genommen, hat das Kind angeguckt, hat seine Tochter angeguckt und hat dann wahrscheinlich gedacht, ich glaube, ich sollte einiges ändern. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in einer Welt aufwächst, wo ich mich auf die Bühne stelle und dies, das und das und das mache. So, klar ist Finch immer noch eine Kunstfigur auf der Bühne. Ist ja ganz klar.
Ja. Ne?
Also er hat immer noch seine Texte und macht halt auch noch so ein bisschen anzügliche Ansagen. So, fair enough. Machen KZ auch.
Wollte ich gerade sagen, ne? KZ macht das auch, ne?
So, ganz klar. Aber der hat's halt geschnallt. Und es brauchte halt eine Tochter, damit er schnallt, dass er vielleicht irgendwas falsch gemacht hat in den letzten Jahren.
Aber vielleicht ist die Zeit auch vorbei.
Ja,
aber ich glaube, diese große Corona-Zeit, man muss ja auch bedenken, dass gerade diese Moshpit-Situation, wie sie dann auch auf einmal dann in Hip-Hop, also so expandiert ist, ja auch geschuldet ist aus einer Zeit, wo junge Menschen 16, 17, 18, 19, 20 noch niemals auf einem Festival waren, noch niemals in irgendeiner Form eine Situation hatten, wo sie sich so richtig ausleben konnten. Und ich hatte das Gefühl, dass nachdem Corona gewesen ist, wirklich jede Band drauf Wert gelegt hat, alle runter in die Knie, alle Moshpits, alle Wall of Death, alles muss ein Mega-Happening sein, ihr müsst irgendwo eure Energie rauslassen und so war es für die Kids wahrscheinlich halt auch. Ich merke das dann ja auch, dass hier in der Hebebühne dann halt diese jungen KünstlerInnen mit ihrem wirklich sehr jungen Publikum, auch gerade wenn es halt nur so ein bisschen springbar ist, ja auf einmal hier Moshpit aufgebaut worden ist, weil die halt 2 Jahre halt nicht irgendwo mit ihrer Energie raus konnten, weil Corona gewesen ist. Jetzt ist aber Corona 2 Jahre vorbei und ein paar Leute haben es halt einfach nicht begriffen, dass das vielleicht gar nicht das Ding sein muss, jeden Song mit einem Moshpit zu küren, sondern es ist einfach dieses grundlegende Wir-Gefühl eigentlich wieder da sein müsste. Also wir sind hier zusammen auf dem Festival, wir erleben halt zusammen einen Act. Wir können auch ich komme da auch mit klar, nachts einen Act zu hören, der halt vielleicht ein bisschen ruhiger ist. So, ich vergleiche es halt einfach nur mal mit Hurricane 2006 oder 2007, wo du auf der einen Seite Radiohead hattest. War ja vollkommen klar, da wird keine Wall of Death, das wird nicht spielbar, das wird nicht tanzbar sein, sondern du guckst dir halt einfach einen wunderschönen Act auf der einen Seite an und danach spielen Cigarros. Irgendwie um 0 Uhr auf der anderen Hauptbühne und alle sind halt nur da und gucken sich halt gemeinsam Musik an und erleben halt etwas. Das, genau, aber vielleicht, es wird momentan vielleicht nicht mehr funktionieren, aber vielleicht ist der Weg ja irgendwann wieder dahin, dass es nicht darum geht, wer die meisten Moshpits hat und wo man am meisten abgeht, sondern dass ein paar Acts halt wahrscheinlich dann überleben werden, wie so ein Chiago und vielleicht wie so ein Finch in der Form, aber dass diese Form von Energie rauslassen und halt also eigentlich auch assi sein und einfach auch gegeneinander sein, weil ich manchmal auch irgendwie, wenn ich die Bilder halt sehe, denke, diese Moshpits sind nicht, wir sind jetzt alle zusammen in einem Moshpit und jeder hilft jedem auf, sondern es ist einfach nur ich gegen alle. Mhm. So.
Naja.
Und das, das nervt. Also das nervt auch schon beim Zuschauen.
Ja, also man kann ganz klar sagen, Hip-Hop hat halt safe ein Moshpit-Problem und das hat Hip-Hop einfach. Tut mir total leid. Also das funktioniert halt nicht mehr. Also man kann nicht bei jedem Song einen scheiß Kreis aufmachen. Ey, wenn der Künstler sagt, mach einen Kreis auf, ey, mach einen Kreis auf. Wartet auf den Drop, springt aufeinander zu. Wartet auf die Bridge, keine Ahnung. So, und pokt euch die Seele aus dem Leib. Oder wenn der Künstler sagt so, ey, pff, macht hier eine Wall of Death, macht einmal eine Schneise in der Mitte, geht auseinander und ballert aufeinander zu, macht einen Circle Pit. Alles cool so, aber immer was aufzumachen macht halt keinen Sinn und dann 4 Minuten zu warten und nicht zu schnallen, weil das ist so ungefähr wie früher diese Vollidioten bei unseren Konzerten, bei den ganzen Punk- und Hardcore- und Rockshows, die es irgendwie geschafft haben, auf die Bühne zu kommen, weißt du?
Und Stage-Diven
wollten, es aber noch nicht mehr konnten, weil der Song zu Ende war und dann dumm auf der Bühne rumstanden. Weil, was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? So, genauso ist so ein Loch, wo keiner 4 Minuten springt.
So witzig, dass du es gerade sagst, voll weil ich sofort Bullshit. Ein Bild bekomme, wie ich mit meiner allerersten Punkband damals im Schlachthof in Stade gespielt habe. Das war bumsvoll, weil es so ein Schulfest, das hieß damals Ateneum Rocks oder so. Trotzdem waren halt im Schlachthof in Stade 450 Leute, weil es auch nichts anderes gegeben hat. Und dann spielen wir da mit unserer kleinen Funpunk-Band. Und irgendwelche Dudes, die ich damals als sehr alt empfunden habe, weil wahrscheinlich waren die erst 23, 24, 25, viel zu fett und viel zu groß.
Schön Springerstiefel an.
Schön Springerstiefel an, Militär, aber lange Haare und irgendwie, ich bin irgendwie Punk, so. Dann auf die Bühne gekommen sind und einfach in diese jungen Menschen da hineingesprungen sind, weil sie unbedingt Stage-Dive machen wollten.
Das war damals schon dumm.
Ja, und ich dann halt irgendwie meine Gitarre abgelegt hat und dann einfach so einen Typen auch genommen habe und ihn halt gesagt habe, ey Digga, wenn du hier noch einmal auf die Bühne hochgehst und da reinspringst, dann hau ich dir aufs Maul und so. Also solche sind einfach nur so Ego-Gewichskacke. Mhm. So, ich muss mich irgendwo entladen und ihr seid alle dafür zuständig, dass ich
mich dieses Gefühl habe. Ich hau dir meine Springer in die Fresse.
Ja, und gerade wenn du auch dieses ansprichst, wenn der Künstler ist, anspricht, dann haben alle Personen, egal ob weiblich oder männlich, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte kein Teil davon sein. Mm,
genau, um wegzugehen.
Und wegzugehen.
Ja, aber das Ding hast du bei diesen großen Festivals nicht mehr. Du stehst irgendwo und auf einmal wird um dich herum ein Kreis aufgemacht.
Oh nein, einfach Spit.
Und dann gehst du halt irgendwo anders hin und du rennst in den nächsten Moshpit rein und denkst, warum steht denn hier keiner? Ach so, scheiße, Loch. So, das ist überall so. Das ist super anstrengend. Also wenn ich Besucherin wäre, würde ich ausrasten, wenn ich nirgendwo hin kann, um in Ruhe ein Konzert zu gucken, weil überall auf einmal ein Loch aufgemacht wird. Lass mich in Ruhe, Mann. Geht weg. Mach das vorne. Oder gar nicht, weil es nicht passt.
Und dann stehen da The Kooks und möchten gerne...
Ja. Jamie Big Tits spielen. Wie hieß der Song damals nochmal?
Jamie Big Tits?
Ja, die hatten doch so einen Song, glaube ich.
The Kooks haben keinen Song, der Jamie Big Tits heißt.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
The Kooks. I know,
ja,
she
ja.
knows.
Ich weiß, wer The Kooks sind, Alter.
Und Sofa Song.
Ich mach vor allen Dingen erstmal Musik an. Ja, ich guck jetzt nicht nach.
Ja, die haben keinen Jamie Big Tits.
Doch, irgendwas war da.
Nein, Jay, das klingt eher nach Zebrahead.
Zebrahead, okay.
Zebrahead. So, ist ja egal. So, wir haben immer noch die Situation, dass wir eine Playlist haben.
Das ist vollkommen richtig, die haben wir. Und ich danke Robert Kasel seines Zeichens. Einfach Robert Kasel, der mich wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass es total wichtig ist, alte Musik zu hören, alte gute Musik. Und dann habe ich für alle Menschen, die Band nicht kennen, die Band heißt Tribute to Nothing. Und Tribute to Nothing ist einer der geilsten, wirklich einer der besten, Hauke macht auch schon mal Musik an, der besten Bands, die es gibt, Tribute to Nothing. Und ich wünsche mir direkt 3 Songs. Something I Can Trust, Every Word's a Whisper und Quicksand Mindset. Und Tribute to Nothing war eine Post-Hardcore-Band, die gibt's halt auch schon fast, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr. Ich war noch mal beim Konzert im Headcrash, wo die noch mal so eine Reunion-Tour gemacht haben oder so. Und wenn ihr mal Bock habt und bei YouTube seid, gebt einfach mal Tribute to Nothing live ein. Da fällt euch alles aus dem Gesicht. Weil diese Band einfach, das waren so unfassbar liebe, unscheinbare Engländer. So, und dann sind die auf die Bühne gegangen, haben halt irgendwie einen Schalter umgedreht und sind völligst ausgerastet. Also wirklich, der Gitarrist hatte, seine ganze Gitarre war irgendwie an seinem Körper auch so mit Gaffer festgemacht, dass er die Gitarre immer so rumwirbeln konnte, um seinen Körper herum. So. Eine wahnsinnige Liveband. Wirklich, großartig. Kann ich nur jedem empfehlen.
Hatten wir auch in der Garage Buxtehude.
Ja, zu Recht, weil die überall gespielt haben damals.
Die haben überall gespielt.
Überall. So, Tribute to Nothing. Die waren so gut, wirklich, die waren so gut. großartige Band.
Ja, dann komme ich und sage halt einfach, die Nerven haben eine neue EP raus und ich finde das Lied Das Glas zerbricht und ich gleich mit fantastisch. Dazu würde ich noch mir einen Song wünschen, den ich auf eine, man muss sich auch mal wieder selber Playlisten machen. Ich habe mir mal wieder selber eine Playlist gemacht, wo ich nicht warte, wir hatten diesen Song gemacht, mache ich irgendwann mal später drauf, sondern wo ich wirklich da viel Wert darauf lege, dass ich diese Songs da drauf packe und dann nicht mit anderen Leuten teile. Mhm. Aber einen Song, den möchte ich gerne teilen, weil ich den ganz, ganz großartig finde. Und zwar von Beauties Either.
Mhm.
Okay. Either von Beauties.
Either von Beauties.
Beauties.
Either von Beauties. Hauke, das war eine schöne Folge. Ihr lieben Menschen da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Das kann sein.
Wenn es wieder vielleicht heißt, gefährliches Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen. Kann sein, vielleicht. Ich helfe. Dreht nicht durch.
Ja,
die Welt tut es schon genug. Bitte dreht einfach nicht durch.
Und hört auf, unsinnige Moshpits zu machen.
Hört auf, genau. Nett. Und unnötige Videos von unnötigen Moshpits
zu machen. Das wäre total schön. Dann ist mein TikTok-Account zwar ein bisschen weniger lustig, aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr damit aufhören würdet. Bis nächste Woche.
Tschüss.